Wir haben schlussendlich auch beide beschrieben, dass es ein mega Prozess ist, oder dass sie beide eigentlich während Jahren in dieser Situation waren, bis sie es geschafft haben, hey, jetzt packe ich meine Sachen und gehe. Und ja, das ist jetzt völlig verständlich. Es ist auch, bei diesem Thema spielt ja auch so die Normalität noch mega rein, dass man ja, wie, gerade wo als Kind, ist ja das, was man kennt, das ist einfach das Normale. Und bis man mal dort merken kann, so, hey, nein, das werden nicht alle von ihren Eltern geschlagen oder kontrolliert.
Hinter Mauern, also nicht hinter Gittern, so heisst die neue Serie. Also nein, sie heisst tatsächlich einfach Hinter Mauern. Aber als erstes, als mir die Zypris-Redaktion das so erzählt hat, habe ich natürlich gerade ein paar Minuten später von Hinter Gittern geredet, weil ich irgendetwas im Kopf gehabt habe, das vielleicht so ähnlich tönt hat. Aber es geht tatsächlich um die Serie, die Geschichten erzählt, die sich hinter Mauern abspielen. Was da konkret dahinter steckt, über das wenn wir heute unter anderem reden. Das machen wir mit der Lea Stuber aus der Zypris-Redaktion. Hallo Lea.
Hallo Simon.
Und es freut mich sehr, dass wir uns an einem ganz speziellen Ort treffen. An der Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften in Winterthur. Du machst ab und zu Dozentin. Für was genau?
Unter anderem Reportage. Mhm. Das ist wirklich ganz anders, wenn wir uns mal gegenüber sind.
Das haben wir noch nie geschafft bis jetzt, glaube ich. Oh. Und gleichzeitig ist das auch ein Ort, wo ich ursprünglich mal studiert habe. Ich glaube, du unterrichtest jetzt die das Gleiche studiert haben, wie ich das mal, Journalismus und Organisationskommunikation heisst das.
Genau.
Aber kommen wir zu Hintermauern. Lea, wir haben den ersten Text zu dieser Serie, den du geschrieben hast jetzt. Zuerst geht es eigentlich um zwei junge Frauen. Und es geht darum, dass die in einem Mädchenhaus waren. Vielleicht kurz zur Einordnung. Ein Mädchenhaus, das ist kein Frauenhaus, aber eigentlich das Gleiche einfach für die, die noch nicht volljährig sind. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, ich würde sagen, das kann man so sagen. Es ist einfach, wie der Name sagt, für Mädchen, die häusliche Gewalt erleben, ab 14. Das ist das einzige, oder es gibt in der Schweiz nur ein Mädchenhaus.
Ein einziges. Und das ist natürlich streng geheim, da weiss niemand, wo das ist. Du bist auch nicht ins Mädchenhaus gegangen, sondern hast zwei getroffen, die dort mal gelebt haben. Wieso gerade das Thema? Oder wieso gerade der Schwerpunkt, wenn es um Hintermauern geht?
Das ist natürlich, das zeigt ja schon, dass du zuerst näher wieder so bei dir hängen bleibt, sie hinter Gittern. Ich glaube, das ist auch wie hinter Mauern das Erste, was man denkt, mit ja, Gefängnis, eingesperrt sein, ja, liegt irgendwie auf der Hand. Und bei mir ist es, glaube ich, auch eher über einen Umweg gekommen, als ich schon an diesem Thema herumstudiert habe und ich wollte etwas dazu machen. Und irgendwann ist es so, häusliche Gewalt, das ist natürlich Mauern auch ein riesiges Thema und eigentlich sogar auf mehreren Ebenen. Das eine ist ja wie Mauern im Sinne von unserem Zuhause, weil ja wir alle kennen und ja, wo Mauern ja etwas gut sind und etwas ist, was wir alle schätzen, dass wir uns zurückziehen können, Türen zumachen, ja,
genau.
Wo unsere Regeln gelten. Und ich glaube, es wird ja wie niemand, dass wir diese Mauern abschaffen, dann hätten wir alle kein Zuhause mehr. Aber es zeigt ja halt auch, Gefahr, die mit dem mitkommt, dass die Regeln gelten von denen, die dort wohnen, wo aber vielleicht andere, die am gleichen Ort wohnen, darunter leiden, wenn es eben zu Gewalt kommt. Und halt wie auch, wenn es um Kinder geht, wo ja wie eindeutig ihre unterlegene Position sind, um sich zu wehren. Aber eben, das ist einer von den Aspekten, der in diesem Thema ist, von diesen Mauern. Der Schutz, wie du gesagt hast, der ja bei einer Wohnung kann sein, bietet ja nachher in der heutigen Situation das Mädchenhaus. Also das, die zwei Frauen, es hat lange gebraucht, aber irgendwann haben sie es geschafft, auszubrechen und sich Schutz zu holen im Mädchenhaus. Und dort sind ja dann Mauern wieder ganz anders, dass sie sich dort können von dieser Gewalt flüchten. Und noch ein dritter Aspekt von Mauern, der ja dort auch noch fest reinspielt, sind die Mauern im Kopf. Nicht darüber reden, über Gewalt, die man erlebt, aus Angst oder auch Scham, ist ein mega grosses Thema. Das haben auch sie zwei davon geredet. Oder es zeigt auch, sie beschreiben das mega schön, es hat es gebraucht, darüber zu reden. Oder auch im konkreten Fall, dass Leute ihnen von außen gesagt haben, hey, das, was du erlebst, das ist nicht okay, du darfst gehen. Und in dem Moment schaffen sie es, um zu gehen. Und das zeigt ja, wie, wenn wir es nicht schaffen, über Sachen zu reden, können wir auch nicht handeln, unter Umständen. Sorry, ich habe ein bisschen gestört mit all diesen Mauern. Es sind natürlich nicht Mauern im Kopf, die ich hier meine, sondern Mauern des Schweigens. Mauern im Kopf, da wollen wir natürlich auch unbedingt etwas darüber machen. Das ist ja auch ein grosses Thema. Da geht es um Vorurteile, die man im Kopf hat. Also wo man es wie nicht schafft, irgendwie sich die Welt auch anders vorzustellen, als so, wie man sich sie immer vorstellt. Und wo halt ja auch mega gefährlich ist, mit, dass man von Vorurteilen zu Feindbildern kommt. Und ich glaube, das ist ja auch so in der grösseren Gesellschaft oder gesellschaftspolitischen Lage im Moment ein mega grosses Thema mit Politikern, mehrheitlich Männer, wo, oder ja, Politikerinnen, egal, die damit Politik machen, indem sie andere Menschen klein machen und angreifen. Und ja, darum ist das ein mega wichtiges Thema auch für unsere Serie zum Beispiel.
Und du hast eben die zwei Frauen erwähnt, die Namen sind natürlich geändert worden. Aber wir sagen ihnen so, wie sie im Text vorkommen, Abirami und Estella. Wie geht das genau? Wo fragst du an, wenn du an so Menschen antreten willst? Eben, sie sind jetzt an dem Zeitpunkt, wo du sie triffst, nicht mehr im Mädchenhaus. Sie sind weitergezogen. Trotzdem, sie müssen ja gleich geschützt werden, anonymisiert werden. Wie gelangst du an diese Personen, an diese zwei Frauen?
Ja, insofern sind die Institutionen mega wichtig. Ich bin dort sowieso letzten Sommer mal in Kontakt mit der Leiterin des Mädchenhauses. Ursprünglich wegen etwas anderem. Aber nachher ist die Idee entstanden für einen Artikel und dann habe ich sie gefragt, was da überhaupt Möglichkeiten sind, wenn man will, mit einem Jungen reden, der mal im Mädchenhaus war. Und dann hat sie mir den Kontakt vermitteln können, wo sie auch gesagt hat, es ist tendenziell einfacher, wenn jemand schon nicht mehr im Mädchenhaus ist, wenn so die ganz akute Situation schon ein bisschen zurückliegt, wo sich alles ein bisschen beruhigt hat und man dann nachher irgendwie wie wo der Moment eher da ist, um darüber zu reden. Und das war jetzt bei Ihnen genau so.
Ja, sie wirken auch reflektiert, ein Stück weit, nach all dem, was sie erlebt haben. Das ist wahrscheinlich schon ein wichtiger Unterschied zu jemandem, der noch voll
ist. Ja, und gerade bei diesem Thema ist es noch viel schwieriger als bei anderen Sachen. Oder ich will ja auf keinen Fall irgendjemanden zu irgendetwas drängen und ich will Ihnen jederzeit die Möglichkeit geben und sagen, hey, du kannst auch immer wieder Nein sagen, dass du gleich nicht willst. Voll. Und ich glaube auch, das ist noch ein anderer Punkt. Man denkt, wie sie sind 16 und 18. Also man merkt mega ihnen an, wie viele Gedanken sie sich um das Thema gemacht haben, über ihre eigene Rolle und also Familienkonstellationen und all das, ich glaube, wie andere 16- und 18-Jährige, oder das nicht einfach selbstverständlich ist.
Die beiden erzählen ja relativ ausführlich im Text, was sie alles erlebt haben. Was sie durchgemacht haben. Kannst du uns irgendwie kurz ein bisschen sagen, woher sie kommen, was sie für Geschichten haben? Ich weiss, es ist jetzt zu lang, um das im Podcast lang auszuführen. Man kann ja auch noch den Text lesen im Strassenmagazin in der neuen Ausgabe. Aber die Estella und die Abirami, was haben sie für Geschichten?
Sie haben ziemlich viele Überschneidungen mit dem ihrem Leben vor Gewalt. Also das, sagen wir, ihre Art vor Gewalt. Gewalt kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Bei ihnen ist sie haben beide psychische Gewalt erlebt, was sich vor allem auch im Kontrollieren geäussert hat, dass sie von den Eltern extrem kontrolliert wurden. Bei Abirami ist noch körperliche Gewalt auch noch dazugekommen. Und worin sich etwas unterscheidet, ist, dann, wie bei Abirami ist die Gewalt von beiden Eltern ausgekommen und bei Estella nur vom Vater. Und bei ihr ist zum Beispiel die Beziehung zur Mutter ganz anders. Also, das hat sie beschrieben als recht eine enge Beziehung, auch eine Vertrauensperson. In dem Sinne, das ist wie sozusagen, woher die Gewalt kommt, ein Unterschied. Ich meine, schlussendlich haben beide beschrieben, dass es ein mega Prozess ist, oder dass sie beide eigentlich während Jahren in dieser Situation waren, bis sie es geschafft haben, hey, jetzt packe ich meine Sachen und gehe. Und ja, das ist jetzt völlig verständlich. Es ist auch, bei diesem Thema spielt ja auch so die Normalität noch mega rein, dass man ja wie, gerade als Kind, ist ja das, was man kennt, das ist einfach das Normale. Und bis man mal dort merken kann, so, hey, nein, das werden nicht alle von ihren Eltern geschlagen oder kontrolliert. Mhm.
Genau, der Prozess, wo irgendwo dann einmal jemand sagt, ich habe gemerkt, dass das nicht okay ist, was mit mir passiert. Das habe ich sehr eindrücklich gefunden im Text. An deinem letzten Abend im Mädchenhaus, Abirami, legten wir in deinem Zimmer zwei Matratzen nebeneinander und schliefen zu dritt darauf. Abirami, wir haben Wahrheit oder Pflicht gespielt, waren mega lange wach, Estella, und am Morgen wurden wir zusammengeschissen. Abirami, du wurdest schon gesucht in deinem Zimmer. Dann kam die Betreuerin rauf in mein Zimmer. Wo ist Estella? Wir sagten ihr, es ist mein letzter Tag, vielleicht sehen wir uns nachher nicht mehr. Sie lachen. Das sind zwei Frauen, zwei junge Frauen, unterschiedliche Lebensläufe, kulturell sicher auch ein bisschen anders prägt teilweise. Und doch könnte man sagen, die sind Freundinnen geworden, irgendwie, oder? Also so unterschiedlich die zwei sind. Du hast jetzt vorher schon ein bisschen Gemeinsamkeiten von der Geschichte, von der Gewalt beschrieben. Aber sie sind, ja, die sind irgendwie Freundinnen geworden in diesem Mädchenhaus.
Ja, das ist ja irgendwie etwas Schönes daran, dass wir trotz einer Erfahrung, die man ja auf keinen Fall machen möchte, dass irgendwie trotzdem noch so etwas entsteht. Und es geht vielleicht auch wieder ein bisschen, auch wieder so in die Mauern im Kopf rein. Weil eben so vom Moment an, wo sie irgendwie darüber reden konnten oder auf Personen gefunden haben, die ihnen nahe sind, wo sie können über die Gewalt reden konnten, haben sie es geschafft, nachher irgendwann ins Mädchenhaus zu gehen und im Mädchenhaus nochmal sozusagen ein neues Level an, wie man darüber reden kann. Und ich bin nicht allein. Ich glaube, das haben sie beide dann erst wirklich im Mädchenhaus realisiert. So, es gibt andere Frauen, die eigentlich sind wie ich, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Und klar, ich habe die Geschichte mal wieder auf ihre Art, aber dass das dann extrem gut tut, so auch gereizt zu werden. Und irgendwie finde ich so den Aspekt von Freundschaft in dem Innen ja auch mega wichtig, weil das einem auch wieder Energie geben und tragen und vielleicht auch einem helfen kann, dass man sich für sich einsteht und das, was einem wichtig ist.
Ich stelle mir das sehr lebhafte Gesprächsform vor, wenn du mit ihnen redest oder mit ihnen geredet hast. Und du beschreibst es manchmal im Text, es geht wild hin und her und sie sind sehr vertraut miteinander. Und du bist dann dort und hast vor allem dein Aufnahmegerät dabei oder versuchst alles irgendwie mitzuschreiben. Und musst ja gleich dem ganzen Prozess von dem Gespräch folgen, was sie alles erzählen. Das ist wahrscheinlich schon auch noch eine Herausforderung gewesen, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, wenn ich oft nach einem Interview so denke, shit, irgendwie diese Frage nicht gestellt und das nicht, es ist mir auch bei dem so gegangen.
Das geht mir auch so, ja.
Ja, es beunruhigt mich dann gar nicht mehr so irgendwie. Einerseits geht es so um die beiden Geschichten, die ich so ein bisschen erfassen muss. Was haben sie überhaupt erlebt und warum stehen sie heute dort, wo sie stehen? Und dann eben auch noch so die Freundschaft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sage, aber am Schluss bin ich nicht sicher gewesen, ob ich so durchblickt habe, wie ihre Freundschaft funktioniert. Ich meine, es ist wie so ein Abend, wir haben getroffen, zwei Stunden. Und es ist wie schön gewesen. Und man hat auch mega gemerkt, dass sie so auftaucht mit der Zeit. Und ja, wie das ja so ist, man fasst Vertrauen und irgendwie so.
Endlich sagte mir jemand, ey, es ist scheiße, was du erlebt hast. Estella. Zu merken, ich bin nicht alleine, es gibt andere, die auch Gewalt erlebten und die mich verstehen. Das tat gut. Hinter Mauern, da habe ich irgendwie, ich habe es am Anfang so ein bisschen erwähnt, ich habe so ein bisschen negative Gedanken im Kopf. Ich denke immer gerade an Gefängnis, wie du sagst, aber völlig irgendwie einfach falsch neu mit Sonne geführt, weil du hast es jetzt eigentlich sehr gut beschrieben. In dem Fall heisst es ja eigentlich auch die Möglichkeit, hinter Mauern die Wunde ein bisschen heilen zu lassen und so wieder zu Stärke zu finden? Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, also genau, ich finde, das ist wie schon auch wie so eine Erkenntnis von diesem Thema, dass ja wie eine Mauer ganz unterschiedliche Funktionen kann haben. Und in dem, oder sozusagen ab dem Moment, wo sie im Mädchenhaus sind, also es braucht ja so einen Raum, wo du nach so einer Erfahrung herkommst, um irgendwie wie mal durchschnaufen und, ja, wie du sagst, Wunden heilen und schauen, wie weiter. Und auch in einer Ruhe und wie so in einem Umfeld, wo man Vertrauen hat.
Genau. Und dann müssen wir natürlich auch noch über die Serie grundsätzlich reden, weil es geht nicht nur jetzt um den Text von diesen beiden Frauen und über zum Beispiel das Thema Mädchenhaus, sondern es geht ja auch noch dann um andere Themen, die aber in die gleiche Serie reinpassen. Also warum kommen wir auf das Thema Hintermauern? Wieso soll das quasi eine Serie geben bei euch?
Ja, lustigerweise, Klammerbemerkung. Heute an der ZHAW ist es eben um Reportage gegangen und wir haben darüber diskutiert, was für Themen eignen sich für Reportage. Und dann ist natürlich einer der Punkte, ja, irgendetwas, was man hinter den Kulissen schauen kann. Und das ist natürlich eine Mauer auch. Aber halt nein, natürlich in dem Sinn auch, ja, was hinter der Mauer ist, ist verborgen. Und irgendwie ist es genau, also es ist wie, natürlich auch wirklich verborgen vor einer gewissen Öffentlichkeit, die irgendwie auch könnte wie schauen, ob dort alles mit rechten Dingen zu und her geht, sozusagen. Und darum ist es ja wie eine sehr wichtige Aufgabe von JournalistInnen, um so an Orten herzuschauen, wo man vielleicht nicht immer einfach so einfach her sieht und auch zum schauen, was passiert dort und wie geht es den Leuten, die dort sind. Und ja, und nachher ist natürlich thematisch das sehr nahe bei vielen Themen, die wir auch bei Surpris haben. Mit ja, Mauern natürlich, ich meine auch Mauern tatsächlich, wo sich befinden, also wo an Grenzen sind von Staaten. Ich habe irgendwie vorher Zahlen noch angeschaut, wo wir Länder in den letzten Jahren, ich weiss nicht, wie viele Kilometer gebaut haben an Mauern, für weiss nicht, wie viel Geld. Und einfach zum Zweck, für die Leute, die auf der Flucht sind, es ihnen schwieriger zu machen, in das Land hineinzukommen. Und dort ist ja dann mega wichtig, sich die Frage zu stellen, ja, warum, also warum macht man das? Und ja, auch so zum Überlegen, ja, also könnte man das auch, also, oder wie auch einfach so, aber zum Beispiel, auch wenn man beim Geld bleibt, wieso ist das jetzt wirklich der sinnvollste Einsatz von so viel Geld für Mauern, wo man irgendwie wie auch weiss, schlussendlich führt das nicht dazu, dass Leute nicht sich auf den Weg machen und flüchten von ihrem Zuhause. Sie haben ja ihre Gründe und da ändern auch Mauern nichts daran.
Gibt es noch andere Beispiele von Mauern?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich können wir jetzt gar nicht über alle Mauern reden hier, aber ich meine, ein grosser Punkt von, oder ein Aspekt, den ja Mauern auch noch mit sich bringt, ist ja wie, ich habe es vorher auch schon kurz davon gehabt, aber so die Unsichtbarkeit. Also man sieht nicht, was hinter Mauern passiert. Und da geht es ja auch darum, dass da besteht das Interesse daran, dass man nicht dahinter sieht, weil wenn man dahinter sieht, dann würde man vielleicht einfach überlegen, ja, aber wollen wir das als Gesellschaft überhaupt so? Man kann es eben einfach kritisieren ja auch. Ein Beispiel Massentierhaltung, wo ja eben, wenn wir uns vorstellen, das wären zuerst in den Städten, wo man würde Tiere schlachten. Ich glaube, man hat einen anderen Bezug zu Fleischkonsum. Ein anderes Thema ist ja aber auch Asylheim, wo ja auch irgendwie die Unsichtbarkeit reinspielt. Sie sind oft an abgelegenen Orten, wo nicht viele Leute irgendwie überhaupt mitbekommen, unter welchen Bedingungen die Leute dort wohnen. Oder auch ein interessanter Punkt ist ja, kann man auch sagen, irgendwie Altersarmut. Also Leute, die allein daheim sind, eben vielleicht aus Armut, gar nicht mehr so teilnehmen am öffentlichen Leben und halt durch das auch nicht so im öffentlichen Bewusstsein ist.
Und ein bisschen unsichtbar werden durch das.
Mhm. Und natürlich auch sehr wichtig, Trockenmauern für diese Serie. Wir werden irgendwann noch über Trockenmauern irgendetwas machen, wo ja auch wieder in einem positiven Sinn, dass sie Leben oder einen Lebensraum bieten. Ja.
Dann haben wir eigentlich alles, was Mauern angeht, abdeckt wahrscheinlich irgendwann in dieser Serie. Und ich freue mich auf weitere Gespräche mit euch aus der Redaktion. Danke, Lea.
Merci immer.
Das ganze Porträt über Estella und über Abirami lesen ihr in der neuen Ausgabe. Am 21. Februar gibt es das bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern. Und weitere so Text zum Thema Hintermauern gibt es dann in den nächsten paar Ausgaben von dem Jahr im Surpris-Strassenmagazin. Falls ihr irgendetwas anbringen wollt, zu dem Podcast, zu Themen generell vom Strassenmagazin, dann findet ihr Kontaktdaten im Episodenbeschreibung, also in den Shownotes von dem Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr irgendetwas, das euch gerade irgendwie unter den Nägeln brennt, uns schreiben wollt, dann macht das selbstverständlich. Danke vielmals. Mein Name ist Simon Bergins. Bis zum nächsten Mal.